Single Trails und Single Mold, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bike-Szene mit Tobi und Jasper.
Oder was?
Soll ich ein Intro machen? Machst du ein Intro?
Soll ich ein Intro machen? Ich mache ein Intro.
Ja, sehr gerne. Mach doch mal ein Intro.
Und auf die Plätze, fertig, los! Eine neue Folge Single Trails und Single Mold. Heute rückwärts, wärts. Bababababab. Seid ihr mit dabei? Kirmes Folge 108, Single Trails und Single Mold. Tobi Wogon auf der anderen Seite. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge.
Ja, guten Morgen. Na, du hast ja gute Laune so früh am Morgen,
ey. Ich bin weit weg von guter Laune. Ich habe nur neulich so ein YouTube-Video gesehen von Holländern. Eigentlich wollte ich starten mit Gute Morgen. Ich habe ein YouTube-Video gesehen von so Holländern, die sich für diese Kirmes-Fable haben. Also die einfach ein Fable für diese Fahrgeschäfte haben, für Rollercoaster haben und die sich zu Hause solche Kirmesfeste aus Lego nachbauen und dann den ganzen Tag zu billiger Clubhouse-Techno-Mucke da im Prinzip diese Fahrgeräusche einsprechen.
Ja. Geil. Richtig gut. Also ist auch ein gutes Hobby.
Wirklich.
Ja, ich dachte, Märklin-Eisenbahn war gestern.
Ja, das ist so quasi Modelleisenbahn in modern. Fahrgeschäfte nachbauen und dann mit dem Mikrofon die Fahrgeräusche einsprechen.
Krass, ey. Ja, nicht schlecht.
Ja,
da hast du dich jetzt dran inspirieren lassen.
Ich habe gedacht, wir bringen mal ein bisschen Pep rein.
Sehr schön.
Bei dir auch die Sonne?
Bei mir scheint auch endlich die Sonne,
ja. Wusstest du auch, dass wir haben heute den Sonntag, also wenn ihr das hört, ist Montag, einen Tag danach. Das ist einer der richtig ersten warmen Tage so. Also ich bin im Norden Deutschlands und heute soll es 26 Grad werden.
Crazy, ey. Ja, das ist ja auch so. Ich bin aktuell in Dresden und wir podcasten super früh, weil ich dich gebeten habe, irgendwie ganz früh aufzustehen für mich, damit ich jetzt gleich noch aufs Rad kann und eine lange Tour fahren kann mit dem Rennrad.
Wenn ich dir jetzt erzählen würde, dass ich schon seit 6 Uhr wach bin.
Ja, siehst du, und wir podcasten ja jetzt um 10 nach 6.
Hab's aber nicht erzählt.
Genau, nee, von daher, ich freue mich auch total auf den Tag, weil ich weiß nicht, ob du oder ob irgendwer meine Insta-Stories gesehen hat. Die letzten Tage bin ich im strömenden Regen ein bisschen längere Strecken auf dem Rennrad gefahren und ich hatte vergessen, wie ätzend das ist.
Ich persönlich, für meinen Teil, kann mir nichts Ätzenderes vorstellen, als bei Regen Rennrad zu fahren. Das ist wirklich so eine Sache, da würde ich einfach sagen, ich würde jeden anderen Sport bevorzugen, Hallenfußball, alles, was ich nicht kann, bevor ich mich im Regen aufs Rennrad setze.
Bah, das ist so richtig, weil alles, was auch auf der Straße liegt, ist ja danach, befindet sich ja dann in deinem Gesicht.
Ja, genau. Kleine Steine, Dreck, Kaugummis.
Genau. Also Öl. Alles, was da Leute hinterlassen haben, klebt dann hinter der Brille. Von daher bin ich auch total froh, dass jetzt hier ein schöner, sonniger Tag anbricht und ich dieses Jahr das erste Mal eine wirklich längere Tour fahren kann.
Geil.
Weil, Jasper, erzähl's keinem, aber ich hänge mit meinem Training für den Send It Ride ein bisschen hinterher.
Das wundert mich nicht. Du hast so viel zu tun mit den ganzen YouTube-Videos für MTB-News. Da, weißt du, immer nur Krafttraining und hier Disbalancen ausgleichen. Du musst auch mal trainieren. Das ist das eigentliche Ziel, Tobi.
Ja.
Nicht immer nur für die Community.
Ja, von daher muss ich jetzt die nächsten Tage und Wochen wirklich richtig reinhauen. Ich habe Angst, dass die Steffi mir um die Ohren fährt. Bin ich ganz ehrlich.
Ich habe da keine Angst drum. Ich bin mir da eigentlich ziemlich sicher. Also ich sehe ab und zu mal eine Story von der Steffi, die fährt ja schon, die saß ja glaube ich schon wesentlich früher auch schon auf dem Rennrad, hat glaube ich wahrscheinlich auch schon definitiv mehr Kilometer in den Beinen. Ich glaube, das wird für sie eine lockere Runde, für dich wird es wahrscheinlich wehtun, aber du hast ja schon das ein oder andere Mal bewiesen, dass auch mit kurzem intensiven Training Vorbereitungen für große Herausforderungen möglich sind. Von daher bin ich mir auch sicher, dass du diese Challenge auch wieder meistern wirst. Und wenn nicht, ja.
Dann wird's lustig.
Ich wollte gerade sagen, ihr macht das ja, um Geschichten erzählen zu können. Und am Ende geht es ja darum, ein unterhaltsames Paket abzuliefern. Und wenn jetzt da mal eine Panne passiert, das ist ja eigentlich für die Geschichte oder für das Drumherum eigentlich noch eine viel, viel witziger.
Ja, also Panne, Schrägstrich, ich klappe einfach zusammen. Ich kann einfach nicht mehr.
Na, ich hoffe für dich, dass du vorher den Verstand einsetzt und bevor du vom Rad fällst, absteigst. Weil so ein Unfall im Straßenverkehr, das würde ich dir jetzt nicht wünschen.
Ist unerfreulich. Ich denke auch. Das ist nicht mein Ziel.
Nee.
Ja. Jesper, was hast du die letzten 2 Wochen gemacht?
Die letzten 2 Wochen willst du gleich wissen?
Ja, wir haben uns seit 2 Wochen
Holy moly.
Nicht gehört.
Ja, stimmt. Die letzte Folge war ja nicht so ganz auf meiner Höhe. War nicht so ganz mein Tag, um eine gute Podcast-Folge aufzunehmen. Ich hatte mich in der Folge beim Dennis Manke schon dazu geäußert, dass es mir leid tut, dass man auch mal einen müden Tag hat. Ich habe einen Podcast aufgezeichnet mit Dennis Manke, wer den noch nicht gehört hat. Die letzte Folge, die fand ich persönlich super nett und witzig, also sehr, sehr sympathischer Typ.
Ich mag den Dennis total. Ich finde, der ist echt so, der ist einfach, wie du schon sagst, der ist einfach ein super netter Typ.
Ja, der hat als Herz an der rechten Seite, ne? Am rechten Fleck. Dann bin ich tatsächlich auch einige Male Rad gefahren. Das, was mich mega erfreut hat, ist, dass der Samerberg, der Bikepark Samerberg, durfte ja öffnen. Die haben gewisse Auflagen, was die Fahrerzahlen angeht, die auf die Strecke dürfen. Aber er darf öffnen, halt nur zum selber treten. Der Lift hat zu. Aber es gibt eine offizielle legale Strecke, bei der man jetzt Laps machen kann. Und wenn mir wirklich nach Ballern ist, kann ich ja mal kurz das E-Bike nehmen, mache meine 5-6 E-Bike-Runden und wechsle dann auf das normale Fahrrad und mache noch ein bisschen was für die Ausdauer und plauder mit ein paar Kumpels und Co. Also das hat mir und meinem Gemüt sehr, sehr gut getan, da jetzt wieder eine Strecke zu haben, wo man Rad fahren kann. Dann habe ich in dem Rahmen auch gleich ein paar Videos produziert. Ich habe so ein E-Bike-Video gemacht. Wo ich eine neue Bremse dran gebaut habe, weil in meinen Augen die verbaute Bremse ein bisschen für das E-Bike ein bisschen unterdimensioniert war. Das musste ich dann auch gleich mal wieder von YouTube runternehmen, weil sich dann ein anderer Bremsenhersteller bei mir beschwert hat. Aber ich habe halt YouTube-Videos produziert. Ich habe beim Andi Schweiger gedreht.
Das habe ich gesehen.
Andi ist ja mittlerweile echt ein guter Freund von mir geworden. Und wir sehen uns regelmäßig, wir reden über Gott und die Welt und das Tolle ist, dass wir immer wieder über Produktionen zusammenkommen. Also er hatte jetzt eine Produktion für Magura, die du ja wahrscheinlich auch noch hast oder schon hattest. Mhm. Und da wurde ich dann quasi als Second Unit für Kamera und Foto gebucht. Und so kommen wir halt immer wieder zusammen, weil wir halt einfach gerne miteinander zusammenarbeiten. Und am Donnerstag haben wir zusammen einen Livestream gemacht. Er kann ja nicht kochen, seine Kochschule hat zu, also man muss sich das mal vorstellen, der ist ja aus der Gastronomie, der hat jetzt seit 1,5 Jahren einfach komplett dicht, ne? Also der hat keine Gäste mehr gehabt, kein Gästekontakt mit davon, wovon, die haben früher ein Restaurant gehabt, über 10 Jahre, ein Sterne-Restaurant und die haben davon gelebt oder das, was die wirklich leidenschaftlich an dem Thema beibehalten hat, ist der Kontakt zu den Gästen, das Feedback, denen geiles Essen zu servieren und die glücklich zu machen und das ist bei denen 1,5 Jahre komplett ausgefallen. Und jetzt macht er halt so Livestream-Cooking, also der wird halt ab und zu mal gebucht von Fernsehsendern oder von auch privaten Firmen, die dann quasi so Online-Veranstaltungen für ihre Kunden oder so messemäßig das Ganze aufbereiten, wo er dann quasi mit den Kunden kocht. Die kriegen dann vorab so eine Box zugeschickt, eine Essensbox und
cool.
Also die kriegen die kompletten Zutaten, er kauft die alle ein, alles bio, alles frisch, schickt die dann raus 2 Tage vorher und dann wird gemeinsam gekocht über Livestreaming.
Die Folge kommt ja Montag raus, weißt du, ob der das demnächst einmal macht und weißt du, wann das ist und wo man sowas bestellen kann?
Es ist nicht öffentlich zugänglich, nee. Also es ist immer nur quasi exklusiv von irgendeiner Firma wird er gebucht und dann schickt er das an die Kunden von denen oder so. Aber ich sag mal so, wenn du Bock hast, dann kann ich einen Kontakt herstellen, dann kannst du ihn einfach mal buchen.
Ich habe mega Bock. Ich habe tatsächlich mega Bock auf sowas. Und ja, man kann ja mal überlegen, jetzt hier, es ist immer schön, wenn wir Pläne im Podcast live machen, ob man sowas mal für die Podcast-Community macht.
Die Podcast-Community.
Ja. Vielleicht, ich meine, sowas ist nicht immer ganz günstig, weil der gut, man muss ja bezahlt werden und die ganze Technik muss bezahlt werden oder so. Aber wir können uns ja mal Gedanken machen. Ich bin bei sowas ja eh immer Vollgas dabei. Und vielleicht haben ja noch ein paar Leute Bock, da mitzumachen.
Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass du jetzt dann auch bald Foodboxen rausschicken wirst, oder nicht?
Ich?
Du kochst doch auch schon für deine Hersteller und Kunden. Das ist auch eine gute Idee.
Das mache ich zwar, aber...
Biest angerufen, die sollen da so ein paar Leute anschreiben und dann schickst du ein paar Boxen raus und kochst mit denen auf dem Livestream.
Ja, und los geht's, ja. Ich finde aber tatsächlich, das muss ich jetzt auch mal sagen, ich habe das jetzt ein paar Mal probiert. Ich arbeite ja hier mit Big Green Egg und so zusammen. Und wir haben für die ein bisschen was gemacht an Kochvideos und ich finde es so schwer, das zu machen, weil einfach ganz viele Sachen passieren einfach so, aber wenn du die nicht erklärst, kriegt der das Video anschaut oder den Livestream anschaut, kriegt das halt gar nicht mit. Von daher, gut zu kochen und das gut erklären zu können, ist einfach ein komplett anderes Niveau. Von daher würde mir nicht zutrauen, sowas auch nur annähernd zu machen. Weil ich jetzt auch schon 2-3 Mal damit auf die Nase gefallen bin, dass diese Videos einfach nicht funktioniert haben.
Ja, das verstehe ich. Das ist, ich habe es mit dem Andi, wir haben versucht auch YouTube-Videos zu machen und das Schwierige ist, das Ganze auf den Punkt zu bringen, weil du oftmals so Leerlaufphasen hast und dann versuchst du die Leute zu unterhalten oder sprichst ein bisschen langsamer. Und wenn du das dann aber runterbrichst auf einen YouTube-Video oder runterschneiden möchtest, dann wird das Video gerne mal zu lang, weil du im Prinzip die Sachen zu viel umschreibst, dass es auch schwer wird, das Ganze so rauszuschneiden oder zu kürzen, dass du auf irgendwie ein 10-Minuten-Video kommst. Also ziemliche Krux an der Geschichte. Ist nicht so einfach.
Ja, auf alle Fälle. Das, also Respekt für jeden.
Für jeden Fernsehkoch. Respekt an jeden Fernsehkoch.
Richtig. Shoutout an Tim Melzer und Co. Ja, cool.
Was hast du denn getrieben?
Wir haben den zweiten Teil des Bootcamps produziert. Nachdem wir das ja verschieben mussten wegen meinem Knie, waren wir letzten Montag und Dienstag wieder in der Nähe von Heidelberg und haben da Woche 5 bis Woche 10 produziert. Also quasi für Dienstag ein Video, für Donnerstag ein Video und für Samstag ein Video jeweils. Mhm. Und ich musste das alles vormachen und ich kann dir sagen, ei, da kommt ganz schön was auf die Leute zu. Und ich hatte tatsächlich eine Übung, ich glaube in Woche 10, wo mich meine Beine nicht mehr getragen haben und ich einfach auf die Matte geklatscht bin.
Mhm. Mhm.
Aber es war wieder mega cool. Ich finde, Fred ist einfach ein super Typ. Auch ein bisschen eklig, weil der liebt das, Leute leiden zu sehen. Mhm. Oder mich, ich weiß nicht, vielleicht liebt es auch nur mich, leiden zu sehen.
Er ist Franzose und die Franzosen Rennfahrer, also aus dem Weltcup, das weiß man schon, die quälen sich auch selber gerne. Also ist schon eine Verbindung darstellen. So sportlicher Franzose, der weiß, der zieht durch.
Ja. Und genau, und dann waren wir halt noch auf Freds Übungstrails, und zwar hat der so ein Gelände, so ein Wald, und da hat er ganz viele verschiedene, ganz, ganz kurze Strecken reingebaut, weil der trainiert ja zum Beispiel auch die Fahrtechnik von Wally Höll und so, und die waren jetzt auch vor 2 Wochen erst zusammen dort. Mhm. Und das ist halt echt crazy, das ist so ein verrückter kleiner Bikepark, der nicht wirklich so lustig ist, so im Sinne von, wir gehen da jetzt mal hin und gehen da mal fahren, sondern alles, was da ist, ist irgendwie fies und eklig. Mhm. Aber halt mega geil zum Trainieren. Und sowas habe ich noch nie gesehen. Also das ist wirklich so Weltcup-Strecken, alles, was es irgendwie auf Weltcup-Strecken gibt, so in ganz kurzen Stücken zusammengebaut. Das ist wirklich extrem witzig.
Ja, perfekt zum Trainieren auf jeden Fall. Für die Wally ist es ja dann ein Traum.
Ja, auf jeden Fall. Und genau, das habe ich gemacht. Und ansonsten habe ich irgendwie versucht, mich wach zu halten, weil, ich muss tatsächlich gestehen, seit der Sache mit meinem Knie und seit ich Antibiotika nehmen musste, bin ich so crazy müde die ganze Zeit. Und ich habe ja jetzt, ich meine, du hast auch schon gesehen, ich habe jetzt länger keine Videos mehr gemacht. Ich habe sonst auch Instagram voll wenig gemacht, weil ich halt einfach wirklich, ich bin so übelst müde und kriege gar nichts auf den Zeiger. Von daher würde mich mal interessieren, wir haben bestimmt ein paar Leute, die wissen, wie sich Antibiotika auf den Körper so auswirkt. Wenn man das ganz, also ich habe das, weiß ich nicht, seit sicherlich 12, 13, 14 Jahren nicht mehr genommen und jetzt musste ich das nehmen. Mhm. Und seitdem hat es mich echt komplett ausgenockt. So, das ist spannend. Also wenn da jemand eine Info hat, wie lange sowas hält oder wie lange sowas geht und woran das liegt, bitte gerne mail an mich. Würde mich mal interessieren.
Okay, spannend, ja. Also ich habe schon häufig gehört, dass Antibiotikum auf jeden Fall Energie raubt und dass man danach auf jeden Fall fit ist und sich nicht überanstrengen sollte. Aber spannend auf jeden Fall. Und ja, also wie lange musstest du, das hast du aber abgesetzt jetzt und du bist jetzt...
Ja, genau. Also ich habe so eine 6-Wochen-Kur gemacht. Ich habe mich da auch echt gegen gewehrt, weil ich finde das irgendwie nicht cool. Und ich musste das aber durchnehmen. Und ist aber jetzt schon eine Ecke abgesetzt. Aber wirklich, das ist... Ich stehe morgens auf, bin eine Stunde wach, dann werde ich müde. Dann mache ich irgendwann einen kurzen Mittagsschlaf, dann bin ich nochmal eine Stunde wach.
Es kann auch sein, dass es eine Long-Covid-Nummer ist, gell? Also nur mal so, falls du mal Covid hattest, ohne dass du es wusstest, können das Nachwirkungen sein.
Ja, oder sowas
vielleicht. Keine Ahnung, ich habe da neulich auch mal drüber nachgedacht, weil ich habe wirklich in unserer Nachbarschaft gab es jetzt zwei Covid-Fälle, also Corona-Fälle. Und der eine, der hat es gar nicht gemerkt. Der hat nichts gemerkt, gar nichts. Mhm. Und der war positiv. Und dann gibt's ja diese Fälle von Leuten, die das dann irgendwie ein halbes Jahr später merken. Durch Konzentrationsschwäche, durch Müdigkeit, durch Antriebslosigkeit, Flachatmung, gewisse unterschiedliche Dinge. Also das ist schon ein bisschen crazy, weil wir haben jetzt anderthalb Jahre Corona und wir haben regelmäßig, also ich mache schon relativ regelmäßig Tests. Im Moment macht man jetzt eh mehr Schnelltests, aber wenn du jetzt mal so ein Jahr zurückdenkst, da hat man sich noch nicht so viel schnell getestet. Und ich möchte es auf jeden Fall nicht zu 100% ausschließen, dass man es nicht hatte und keine einfach keine Symptome gehabt hat. Das kann passieren. Also wie gesagt, der Nachbar von mir, der hat nichts gehabt. Gar nichts.
Ich habe im Herbst mal so einen Antikörpertest gemacht, wo man rausfinden konnte, ob man das hatte oder nicht. Da hatte ich noch nichts. Da war ich nämlich davon ausgegangen, dass ich das schon hatte. Relativ am Anfang. Aber da war nichts. Vielleicht muss ich das jetzt nochmal machen.
Kann man da einfach wobei, wenn man geimpft wird, dann ist es wahrscheinlich auch wurscht, oder? Also wenn wir jetzt dann bald mit den Impfungen durch sind, dann brauchst du auch keinen Antikörpertest mehr machen, weil dann hast du dich wahrscheinlich eh im Körper.
Ah ja, richtig. Ja, gut.
Also dann vor der Impfung noch schnell. Macht man das beim Hausarzt?
Ich glaube schon, ja.
Ja gut. Problem ist, wenn du dann Antikörper hast, kriegst du auch keine Impfung mehr, ne? Glaube ich.
Ja, das weiß ich nicht.
Das
weiß ich nicht.
Okay, Recherche müssen wir betreiben. Wir verbreiten hier schon wieder Halbwissen. Gefährliches Halbwissen im Podcast.
Ja.
Oh wei. Okay.
Genau, aber ja, das waren so, also das genau, das Highlight meiner letzten 2 Wochen ist auf alle Fälle die 2 Tage mit Fred, die mich aber auch nochmal ein ganzes Stück weitergebracht haben, so vom Training. Und wirklich, wer mit dem Bootcamp noch nicht angefangen hat, gerne einsteigen.
Bist du zufrieden mit dem Bootcamp-Resonanz?
Bin sehr zufrieden.
Ist ja interaktiv tatsächlich. Ich habe auf YouTube mal geschaut, Das erste Video kam gut an, die anderen wurden nicht so viel geklickt. Aber ist das bei MTB News in den Kommentaren? Da lese ich nicht so viel rein. Aber bist du wirklich persönlich zufrieden damit oder würdest du dir wünschen, dass noch mehr Leute mitmachen?
Ich glaube, das ist halt schon Special Interest. Und ich finde, das ist schon okay, wie viele Leute mitmachen. Also ich find das gut. Und ich bekomme halt super viel Feedback. Also ich mache halt auch ich lese auch nicht so viele Kommentare bei MTB News, weil das meistens keine gute Laune verursacht bei mir. Mm. Von daher habe ich da gar nicht so viel reingeguckt. Ich habe gesehen, das erste Video ist sehr gut angekommen. Und klar, dann gehen die Zahlen ein bisschen zurück, aber von dem, was ich an Feedback so bekomme von Leuten über Instagram, Direct Message oder so, ist das schon echt sehr cool. Und man muss ja auch sagen, das ist ja jetzt nicht unbedingt zeitgebunden, sondern das bleibt ja online oder das ist ja dann auch nächstes Jahr wieder super zu verwenden. Für die Leute, die jetzt vielleicht denken, okay, wir sind aber ja schon irgendwie in der Saison, die können das ja nächstes Jahr wieder nutzen. Also ich bin mit dem Output auf alle Fälle super zufrieden und finde, das ist wirklich ein cooler Mehrwert für die Leute und vor allen Dingen auch für mich. Weil ich wirklich, also ich mache das ja auch immer mit, jetzt auch also ich habe das nicht nur gedreht und dann hier, komm, vergesst es, sondern ich mache das wirklich, ich treffe mich mit einem Kollegen bei mir im Wohnzimmer und wir machen das halt dienstags und donnerstags. Mhm. Und ich merke wirklich, wie es mir gut tut und wie es besser für mich ist.
Ja, ich merke es krass. Ich habe ja letztes Jahr im Februar angefangen mit regelmäßig Dehnen, Mobility-Training, was ich halt die letzten Jahre nie gemacht habe. Und da haben wir ja schon tausendmal drüber gesprochen, aber der Unterschied ist extrem. Also das merkt man schon nach kurzer Zeit, was es bringt, wenn man gewisse Disbalancen einfach ausgleicht, wie man sich auf einmal, wie man steht, wie man geht, wie man auf dem Rad sitzt. tausend Sachen. Also ist crazy.
Also es ist ganz wichtig und bringt mich auf alle Fälle extrem weiter. Von daher ist es definitiv ein Erfolg, wenn da jetzt keiner zuschaut oder keiner zuschauen würde, wäre es für mich auch okay, weil dann habe ich einen geilen Trainingsplan bekommen. Und das passt gut.
Ganz mich, uneigennützig.
Ja. Ganz, ich mache sowas immer ganz uneigennützig, ja.
Geil, lass uns jetzt drei Fragen starten.
Jawohl.
Soll ich anfangen oder willst du anfangen?
Du kannst gerne anfangen.
Ich bin mir noch nicht sicher, welche Frage ich zuerst stelle, aber ich glaube, ich fange mit einer Corona-Frage zuerst an. Und zwar, hast du dir in der Corona-Zeit die Haare von Freunden oder Bekannten schneiden lassen und wie ist das ausgegangen?
meine sehr gute Freundin ist Friseurin.
Ah, okay.
Ja, also es hat, du bist ja, ein Cheater aber, quasi. Aber es hat sich nichts geändert.
Ja. Okay. Ja, gut.
Ich schaue immer noch so exzellent aus wie sonst auch.
Sehr obligatorische. Ich muss mal meinen Kumpel Tobi besuchen. Oh, wie kommt denn der Zwanni in mein Portemonnaie? Ja, cool.
Und bei dir?
Ich habe mir tatsächlich von Nachbarn die Haare schneiden lassen, die keine Friseure sind. Und es war witzig.
Also du weißt jetzt vor allen Dingen auch, dass sie keine Friseure sind, oder?
Ja, das wusste ich vorher auch schon, aber es ging ja eigentlich nur um die Seiten und hinten. Und da muss ich sagen, es war echt, es war eine wirkliche Entwicklung spürbar. Also vor allen Dingen die Heike, ja, wenn man die mal persönlich betiteln darf, die hat sich wirklich weiterentwickelt. Also die ist so von Haarschnitt 1 zu Haarschnitt 2 zu Haarschnitt 3, die wurde dann immer besser im Haare schneiden. Das fand ich doch schon beachtlich. Und was mir dann eingefallen ist, dass ich hatte eine Art Déjà-vu, weil ich habe mir als Jugendlicher habe ich mir ja auch schon die Haare selber frisieren lassen, also von Freunden oder auch meinem Bruder. Und zwar, ich war ja so ein Punk, als ich 16 war, und ich hatte ja so einen richtig krassen Irokesen, also ja. Seiten komplett abrasiert auf null und in der Mitte der riesen Kamm. Und sogar farblich, ja. Ich hatte den mal in grün, blond und in rot. Rot hatte ich eigentlich am meisten, ja. Und der musste ja natürlich aufwendig aufgestellt werden. Und da gibt es echt witzige Bilder von meinem Bruder und mir, wo er mir gerade den Irokesen im Badezimmer mit Haarspray und Föhn aufstellt. Also ja, da musste ich dran denken, als fremde Leute meine Haare frisiert haben, die definitiv keine professionell gelehrten Friseure sind. Aber eine spannende Zeit. Und da ich ja Kappe trage, ist das halb so wild. Also ich habe halt immer einen Helm oder eine Kappe auf und von daher war es mir eigentlich relativ wurscht. Aber es gibt, glaube ich, viele Leute, die wirklich gearbeitet haben und so, die keine Kappe tragen, die echt, glaube ich, auch gelitten haben darunter, dass sie so zerzauste Haare hatten oder zu lang gewordene Haare hatten.
Tommy Schmidt vom Gemischten Hack meinte ja, dass die Politiker die Friseure nur zur relevanten Gruppe mit dazu gezählt haben, weil sie halt irgendwann selber mal wieder zum Friseur wollten. Ja,
100%. 100%. Das stimme ich Tommy Schmidt zu 100% zu. Ich glaube das auch. Ehrlich.
Ja, also das kann ich mir schon vorstellen, dass der Söder jetzt nicht so der Surferboy von der Frisur ist.
Nee, der hat einfach gedacht, scheiße, ey, ich muss zum Friseur, wir machen das auf. Also Bayern alles dicht, Bayern macht Friseure auf.
Ja, cool, ey. Ja, sehr schön. Erstmal, welcher Sportler beeindruckt dich? Und zwar gar nicht mal so von der sportlichen Art und Weise, sondern wie der so, was er so für einen Impact hat oder wie der sich so gibt oder was der so, was er für Aussagen hat und so.
Ich muss sagen, die Franzosen im Weltcup und derjenige, der mich am meisten beeindruckt im Weltcup, ist Loïc Boni. Auf der Tatsache, wie professionell er an die Geschichte rangeht. Also wenn man Loïc Boni kennt, auch vom Weltcup-Fahren und ich kenne ihn tatsächlich auch persönlich. Und wir haben schon ein paar Mal gequatscht und er ist für mich das Aushängeschild eines Leistungssportlers, der super professionell trainiert, arbeitet, Rennen fährt und dennoch den Humor immer mit dabei hat. Also das ist halt keine Verbissenheit, das ist keine Verbittertheit, wenn es mal nicht läuft. Das ist keine Missgunst. Also wir haben das ja gesehen beim Weltcup-Finale vor 2 Jahren. als Loïc Bruni und Perrion sich so gebettelt haben. Und dann hat es ja Danny Hart am Ende entschieden quasi. Da muss ich sagen, also die haben sich's beide einfach gegönnt. Also es ist egal, wer gewonnen hätte, sie hätten sich's gegönnt und That's Racing. Jeder wollte für sich, dass er gewinnt, natürlich. Aber als der andere dann oder aus der anderen Sicht der andere gewonnen hat, aus welcher Perspektive auch immer man guckt, war es wirklich, also du hast gesehen, die umarmen sich, da ist keine Missgunst, da ist man nicht sauer auf den anderen, nein, That's Racing. Und das ist die eigene Leistung, die im Vordergrund steht und nicht die des anderen. Und das, finde ich, verkörpert Loïc Bruni in absoluter Excellence, Leistungssport, Getriebenheit und dennoch aber Freundlichkeit und Humor, Fairness mit an den Tag zu legen. Also von dem sollte sich meines Erachtens jeder Leistungssportler eine Scheibe abschneiden.
Kann ich tatsächlich so unterschreiben. Ich finde ihn auch sehr, sehr gut. Und wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, wie professionell der ist. Und aber eben trotzdem auch lustig. Und was ich total toll finde, ist, ich meine, wir sind beide viel gegen Franzosen Rennen gefahren. Ich bin wahrscheinlich noch gegen eine ältere Garde an Franzosen Rennen gefahren. Und das hat immer nicht so richtig Spaß gemacht, weil die halt immer sehr, sehr verbissen waren, weil die halt immer sehr viel gecheatet haben und dies und das. Und ich finde so mit Bruni und mit Perrion und so, da ist halt so eine neue Generation an superschnellen Franzosen gekommen, die einfach auch diese Professionalität mitbringen, wie früher, aber halt dazu auch noch super nett und super cool und wie du halt gesagt hast, auch super lustig sind. Mhm. Also das finde ich auch mega, mega cool.
Definitiv. Ja. Ich würde mal sagen, Füße stillhalten, Tee trinken, Tobi, denn das ist die Einleitung zu meiner nächsten Frage. Wie ist deine Beziehung zu Tee?
Im Winter sehr gut. Da verstehen wir uns sehr gut. Im Sommer eher nicht so. Also ich bin jetzt...
Ich saß gestern mit meinen Eltern zusammen tatsächlich und dann normalerweise trinken wir abends einfach ein Bierchen oder ein Weinchen und gestern waren wir irgendwie alle richtig im Sack. Ich war noch im Geisterradfahren, war komplett am Arsch und dann saßen wir da und dann sagte Nettie, die Freundin von meinem Vater, dass sie einen Tee trinkt und dann sagte mein Vater, er will auch einen. Und dann habe ich gedacht, so, wie ist jetzt mit Tee? Und dann haben wir uns über Tee unterhalten, weil es ja, also diese ganzen Erdbeer-Früchte-Tees, die sind ja alle nur Aroma-getränkte, keine Ahnung, Teestoffe.
Streichhölzer.
Ja. Und da wollte ich jetzt einfach mal wissen, wie deine Beziehung zu Tee ist. Ich habe mal eine Zeit lang Tee als Kaffeeersatz getrunken, das weiß ich noch. Irgendwie mit Anfang 20 habe ich mal eine Zeit lang keinen Kaffee getrunken und habe dann immer Earl Grey getrunken als Tee, den mag ich auch sehr gerne. Mhm. Und
da komme ich gar nicht drauf klar, auf den.
Earl Grey?
Ja.
Mag ich voll gerne. Und ich habe, als ich angefangen habe, mehr Flüssigkeit zu trinken, weil ich bin auch jemand, der gerne mal zu wenig Wasser über den Tag trinkt. Und dann habe ich mir angefangen, diese Nagide 1-Liter Flaschen voll zu machen. Und die habe ich dann einfach mit Tee voll gemacht, damit die ein bisschen Geschmack haben. Also auch Earl Grey oder Pfefferminz oder irgendwas. Und die habe ich dann einfach kalt über den Tag hinweg getrunken. Also ich habe eine Beziehung zu Tee, aber jetzt nicht so wie zum Kaffee, wo ich sage, wenn ich jetzt mal chillen will, dann würde ich mir keinen Tee machen, sondern einen Kaffee machen und den genießen, also um runterzukommen, diese kurze Pause, sage ich mal. Tee ist für mich eher so ein Alltagsbegleiter.
Okay. Nee, bei mir ist es tatsächlich wirklich ein kalter Tag und irgendwie man muss von innen aufgewärmt werden.
Ja.
Ich habe im Garten so Schokoladenminze, die schneide ich im Herbst immer ab und hänge die überall im Haus auf, dass die trocknet. Und so habe ich halt eigentlich den ganzen Winter mega geilen selbstgemachten Tee.
Ja.
Und den trinke ich dann halt immer. Aber tatsächlich relativ wenig. Im Gegensatz zu Kaffee. Den trinke ich relativ viel.
Ja. Da kann ich mich mittlerweile hinzuzählen. Eine kurze Zwischenfrage. Ich höre so einen leichten Hall bei dir. Du sitzt heute gar nicht in deinem Camper. Also du durftest mal wieder ins Haus?
Richtig. Ich sitze bei Freunden im Haus.
Ach stimmt, du bist ja in Dresden, sorry. Ah, genau. Vergessen.
Und es kann sein, dass es hier ein bisschen halt.
Nee, oder? Ich war nur gerade irritiert, dass du nicht in deinem Camper, in deinem Podcast-Studio bist.
In meinem fahrenden Podcast-Studio, ja. Nein. Genau, meine Frage, wie bist du zu deinem ersten Sponsor gekommen?
Oh, den guten Mann, den ich gestern noch getroffen habe, der ist dafür verantwortlich. Stefan Mangelsdorf, der hat mich zu meinem ersten Sponsor gebracht.
Welcher Sponsor war das?
Alutech. Alutech. Alutech ist ja eine norddeutsche Marke, muss man dazu sagen. Also die örtliche Gebundenheit war da. Man muss das so sagen. Ich war ja aus armen Verhältnissen. Und der Stefan Mangelsdorf war ja jemand, der mir das Radfahren ermöglicht hat. Also der hat mir ein Fahrrad gekauft, weil er gesehen hat, der Junge hat Talent und der fährt mit meinem Sohn. Also sein Sohn war mein bester Freund damals. Wir sind zusammen Mountainbike gefahren. Und er hat mir ein Rad finanziert und ich habe das dann bei ihm im Garten abgearbeitet. Und das Rad, was er mir dann finanziert hat, das war ein Fusion Whiplash, das hat er mir günstig verkauft. Das ist relativ früh kaputt gegangen. Und zwar relativ früh, nachdem ich es bekommen habe, relativ weit weg von dem Datum, an dem es abbezahlt wäre. Und dann hat er gesagt, Mensch, aber der Junge hat Talent und damit das Ganze irgendwie vorwärts geht, müssen wir doch einfach mal, also ich kann jetzt da nicht nochmal irgendwie so ein Rad so günstig hergeben, wir müssen mal gucken, ob wir das nicht irgendwo anders aufgetrieben bekommen. Und dann habe ich so ein bisschen so eine kleine Mappe und so ein kleines Video fertig gemacht und also mein Bruder hatte mir so ein bisschen so ein paar Schnipsel zusammengeschnitten, so wie man das halt kennt, eine Free Software, so ein kleines Video. Das gibt es tatsächlich noch, ist ziemlich witzig anzugucken. Mein erstes Sponsorenbewerbungsvideo für Alutech. Und ja, so bin ich zu Alutech gekommen. Ich glaube, wir haben 500 Euro bezahlt für so eine Art Co-Sponsoring. Und die, ich habe dann ein Rad bekommen, also ich glaube erstmal nur einen Rahmen tatsächlich. Genau, ich habe nur einen Rahmen bekommen für 500 Euro. Was schon echt gut war und die Bedingung war, ich musste Lizenz fahren, also Lizenzrennen fahren. Und so bin ich dann auch tatsächlich zum Rennfahrer geworden, weil ich dann ab dem Tag musste ich quasi in der Lizenzklasse Rennen fahren. Es war dann so gleich hier nicht mit Hobbyklasse und nochmal ein Jahr irgendwie Podium absahen, sondern ich musste mich direkt gegen die echten Rennfahrer messen. Und ja, da hatte ich Spaß dran, da habe ich Ehrgeiz entwickelt und so bin ich dann für den ersten Sponsor Alutech Rennen gefahren.
Ja, cool. Ja, bei mir war es auch sehr lokal und zwar war mein erster Sponsor Schwalbe. Und zwar kommen die halt einfach aus dem gleichen Dorf, wo ich auch herkomme und aus der gleichen Stadt. Und so habe ich dann halt irgendwann da meine Bewerbung hingeschrieben. Und da war ich tatsächlich auch noch in der Schule, also war ich noch sehr, sehr jung. Ich weiß nicht, ich würde fast sagen 16 oder so. Und genau, da bin ich dann mit denen in Kontakt gekommen und die Doris, die das damals gemacht hat, die arbeitet tatsächlich immer noch da als Marketingleiterin und mit der habe ich jetzt wieder Kontakt. Also es ist sehr interessant, die hat mich quasi auch auf dem ganzen Weg so ein bisschen begleitet.
Toll.
Ja.
Wie viele Jahre sind das?
Das ist echt schon, ja, überleg mal, wenn ich da 15 war, dann sind das jetzt... Oh Gott. 18 Jahre.
Das ist krass.
Das ist schon krass, ne?
Ja.
Ja.
Das ist echt
krass. Also von daher. Das ist, und jetzt würde ich aber tatsächlich gleich eine Frage hinterher schieben, wenn das für dich okay ist, weil die so ein bisschen darauf aufbaut. Und zwar, gab es in deinem Leben einen Punkt, wo du jetzt im Nachhinein denkst, ach krass, hätte ich mich da, also da war quasi alles so, ja, da konnte man sich einfach entscheiden, gehe ich jetzt rechts, gehe ich links und wäre ich links gegangen, wäre einfach mein Leben komplett anders verlaufen.
Mhm, den gab's.
Gab's sowas?
Ja, gab's. Also es gab mehrere Punkte tatsächlich von dem Punkt, was du sagst. Ein Punkt war das Studium. Ich musste mich entscheiden nach meinem Studium, oder was heißt, ich musste mich während meinem Studium entscheiden. Und zwar habe ich Sport und Physik in Hannover studiert, an der staatlichen Uni auf Lehramt. Und ich wollte eigentlich wirklich Sport zu Ende studieren und es ging aber nicht, weil es gibt, wenn du Lehramt Sport in Hannover studierst, hast du Anwesenheitspflicht. Du hast Module, die du wählst, dass du einmal die Woche, baust du deinen Stundenplan auf mit Modulen und da hast du einmal die Woche dann jedes Fach für 2 Stunden. Und du hast innerhalb dieses Semesters hast du 2 Fehltermine. Das heißt, du darfst 2 Termine nicht anwesend sein.
Aus Krankheit, also das heißt, die ersten 2 Wochen.
Keine Ahnung, irgendwas. Naja, und ja, im Sportstudium kommt es ja häufig mal vor, dass man irgendwie sich, keine Ahnung, eine Zerrung einfängt, sich verletzt oder keine Ahnung, oder erkältet ist. zu dem Zeitpunkt gab es noch kein Corona. Das heißt, auch Leute, die irgendwie einen grippalen Infekt hatten, waren da gezwungen, sich krank auf die Bank zu setzen und dabei zu sein. Also wurde tatsächlich so gehandhabt. Auch die Leute, die ein bisschen kränkelt waren, die sind gekommen und haben sich quasi haben sich das reingezogen, weil halt das sehr pädagogisch angegangen worden ist und sehr pädagogisch behandelt worden ist. Und da wurde einfach viel Wert drauf gelegt. Jetzt bin ich Rennfahrer gewesen und Weltcups gefahren und durch die Welt getingelt, um Rennen zu fahren, und hatte 2 Fehltermine. Das heißt, generell habe ich meinen Stundenplan schon mal so aufgebaut, dass ich montags und freitags frei hatte. Das irgendwie genau. Aber dann kommt es ja natürlich vor, dass wenn du in Hannover wohnst und du hast ein Rennen in Leogang oder du hast einen Weltcup in Fort William und danach in Leogang, dann fährst du ja nicht, also das funktioniert ja von der Reihenfolge nicht, dass du dann nochmal kurz 3 Tage in die Uni gehst und dann am Donnerstagabend dich ins Auto setzt, wenn eigentlich Trackwalk ist oder schon gewesen ist, und dann am Freitag blind auf eine Weltcup-Strecke gehst. Also das hat nicht funktioniert mit 2 Fehlterminen. Ich habe dann mit der Uni gesprochen und die haben gesagt, ja, das funktioniert. Sie können mehr Fehltermine haben, wenn sie im Kader sind oder in der Nationalmannschaft. Und ich so, ja, ich würde behaupten, dass ich das wäre, aber ich check das mal ab. Und zu dem Zeitpunkt, 2011 oder 12 war es, glaube ich, 2012 gab es noch keinen Kader. Der ist Ende 2012, also der ist kurz nach, ich habe dann mit dem BDR, mit Fabian Waldemeyer gesprochen, habe gesagt, ich muss im Kader sein, damit ich weiter studieren kann. Wir brauchen jetzt irgendwie so ein Kader oder irgendwas. Und kurz darauf wurde das dann gegründet, da war es dann aber schon zu spät. Da habe ich mich dann schon umentschieden. Und da wäre, glaube ich, da war so ein Punkt im Leben, wo ich mich entscheiden hätte müssen zwischen Sport oder berufliche Bahn. Und da habe ich mich für den Sport und gegen die Uni entschieden. Also ich habe einfach gesagt, nee, Radsport ist mir zu wichtig, als dass ich da jetzt mein Studium komplett durchziehen möchte. Also habe ich Studium abgebrochen und habe dann was anderes studiert, was mit dem Sport ging. Und dann hatte ich nochmal so eine Situation, als ich 25 war, wo ich gedacht habe, fuck, mit 25, das ist jetzt fast 4 Jahre her, da habe ich noch nicht so viel Geld verdient, dass ich mir hätte leisten können, eine private Krankenversicherung. Also man muss sagen, als Profi schon auch ein Armutszeugnis, aber ich habe so wenig Geld verdient, dass ich wusste, okay, wenn jetzt die Familienkrankenversicherung, also ich war über Papa versichert, wenn die ausläuft, dann habe ich ein finanzielles Problem, weil ich kann es mir nicht leisten, nochmal 400 Euro im Monat für eine Krankenversicherung abzudrücken. Und da war der Punkt, bei dem ich gesagt habe, hey, ich gehe jetzt ins Berufsleben. Und dann habe ich 40 Stunden bei SS Hanto gearbeitet und das hat sich null, also wirklich so gar nicht mit dem Rennsport vereinen lassen. Und da war dann auch nochmal der Punkt, wo ich mich habe entscheiden müssen, finde ich jetzt eine Lösung, um weiter Rennsport betreiben zu können, oder vernachlässige ich den Rennsport und bleib bei SS Hanto als Angestellter. Und da habe ich dann kurz vor Ablauf der Probezeit auch bei SS Hanto gekündigt und habe mich für den Radsport entschieden und habe dann mit Escolab ein ganz gutes Agreement gefunden, dass man auch wieder beides vereinen kann. Einfach wegen der finanziellen Hintergründe.
Da kann ich mich nur daran erinnern, da warst du nämlich dann auf einmal kurzzeitig mein Athletenmanager.
Ja, richtig. Ja. Deswegen weiß ich auch, was du verdienst bei SS Hanto.
Es war eine sehr, sehr weirde, Eurobike so. Ja, gut.
Glaube ich. Für viele. Glaube ich für viele. Das Schlimme ist, ich wusste wirklich auch, welcher Athlet wie viel bekommt. Genau. Und SS Hanto war immer einer der gut bezahlenden Sponsoren, sage ich mal. Es war sehr interessant zu sehen.
Ja. Ja, cool.
Wie war es bei dir?
Bei mir war es tatsächlich noch früher und da habe ich jetzt noch wieder so drüber nachgedacht. Es war mit, ich glaube, 14. Und zwar hatte ich da Konfirmation und da hatte ich das erste Mal so richtig Geld zur Verfügung. Und ich hatte eigentlich vorher immer davon gesprochen, von dem Geld von der Konfirmation möchte ich mir ein Fahrrad kaufen und dies und das. Und dann war das aber irgendwie so ein bisschen eingeschlafen und dann hatte ich überlegt, mir so eine richtig fette Musikanlage davon zu kaufen. Ja. Und dann kam irgendwann mein Patenonkel und hat mir recht viel Geld, also der hatte immer so mir die ganzen Jahre immer nur kleine Geschenke gemacht und den Rest des Geldes dann auf so ein extra Konto gepackt und mir das dann so mit einmal gegeben, ja, und dann meinte der so, ja, hier für dein Fahrrad, und da hatte ich aber schon gar nicht mehr im Hinterkopf oder gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass ich mir davon eigentlich ein Fahrrad kaufen wollte. Und dann habe ich aber gedacht, ja, eigentlich war das ja mal der Plan. Mhm. Na gut, dann kaufe ich mir jetzt das Fahrrad davon. Und dann ist ja quasi alles in Gang gesetzt worden, weil damals war ich ja, hatte ich sehr viele Probleme in der Schule und alles Mögliche. Und war halt auch total unsicher. Und das Radfahren hat mir dann halt irgendwie die Sicherheit gegeben. Ich habe halt viele Leute kennengelernt und daraus hat sich dann halt nachher mein Beruf entwickelt. Und jetzt ist das, was das halt jetzt ist. Und ich glaube, hätte ich mich damals entschieden, eine mir die Musikanlage zu kaufen, dann wäre mein ganzes Leben sehr anders gelaufen.
Hm, krass.
Und damals sahen ja jetzt meine Prognosen fürs Berufsleben jetzt auch nicht so rosig aus. Von daher Glück gehabt und die richtige Abzweigung genommen.
Geil, mega geil. Mega geil.
Jo, jetzt ist deine letzte Frage, weil ich da ja so reingegrätscht habe.
Ach stimmt, du hast jetzt quasi deine schon vorgezogen und jetzt bin
ja,
ich dran.
Ja, genau.
Ich hab eine Frage, ob du in deinem Alltag, mal, wann war das letzte Mal in einer Alltagssituation, wo du etwas gemacht hast, von dem du jahrelang gedacht hast, du tust es richtig und dann kommt jemand um die Ecke und sagt, ey, Moment mal, du bist doch der Experte da drin, warum machst denn du das falsch? Und du so, ich mach das nicht falsch, ich mach das richtig, ich mach das schon immer so und dann merkt man, man googelt mal kurz, man macht's eigentlich das falsch.
Ja, letzten Montag war das so, als ich mit Fred trainiert habe.
Ja?
Ja, auf alle Fälle. Also klar, beim normalen Training am Boden und so, da weiß ich schon, dass ich dann jetzt nicht so, da kann er mir halt viel erklären, aber der hat mir halt auch Fahrtechnik erklärt und da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das halt, also ich habe das halt seit Jahren so gemacht und das hat Jahre funktioniert und er hat gesagt, nee, das ist aber falsch. Du musst es anders machen.
Ja.
Gut. Und da bin ich ganz ungehalten geworden.
Trainingslehre und Ernährung, das sind natürlich sehr zwei komplexe Dinge, wo ich das durchaus nachvollziehen kann. Ich habe tatsächlich mir einen Kaffee aus der French Press gemacht und habe den halt zubereitet wie immer. Also kochendes Wasser in die French Press und direkt runtergedrückt. Sagt jemand zu mir. Moment mal, das Wasser darf nicht kochen. Und du musst 4 bis 6 Minuten warten, bevor du das runterdrückst. Und ich so, nein, ich habe früher immer Kaffee aus der French Press getrunken. Voll lange. Mein Papa hat das auch schon immer so gemacht. Der hat mir erzählt, dass das so geht. Ja, und dann habe ich das mal kurz gegoogelt und ich als Kaffee-Experte bin da mal ziemlich peinlich berührt gewesen, dass ich jahrelang falschen Kaffee getrunken habe. Ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt auch wirklich bei der French Press habe ich jetzt keinen großen Unterschied rausgeschmeckt, muss ich gestehen. Aber ich fand es doch recht beeindruckend, dass man einfach sowas jahrelang falsch, aber dennoch zu 100% überzeugt, dass man es richtig gemacht hat. Und dann auf einmal kommt jemand und sagt, hey, Moment mal, hast du mal schon mal überlegt, dass das falsch sein könnte?
Aber da habe ich auch noch was, und zwar ist mir auch irgendwie letzte oder vorletzte Woche aufgefallen. Und zwar ist ja gerade in Deutschland wieder die Spargelzeit. Das heißt, man muss unglaublich viel Spargel essen. Und Spargel muss man ja schälen.
Oh ja.
Jetzt gibt's ja diesen Spargelschäler. Und ich habe den halt immer genommen, habe da den Spargel in die Hand genommen, habe den so runtergezogen und wieder oben angesetzt und wieder runtergezogen, wieder oben angesetzt, runtergezogen. Dann war das Ding halt so ein bisschen verstopft, ja, weil das ja nicht immer rausgeht.
Ja.
Und habe immer gedacht, Alter, das boah, nervig. Und jetzt, letzte Woche habe ich rausgefunden, das hat ja quasi so ein normaler Spargelschäler, der hat quasi so eine Klinge in beide Richtungen.
Ja, ja.
Und wenn man das nicht nur runterzieht, sondern auch wieder hochschiebt, dann geht es erst doppelt so schnell.
Ja.
Und er reinigt sich so auch wieder.
Ja. Geil. Also,
ja.
Ey, ne? Man lernt die aus. Meine Oma hat das auch immer gesagt. Meine Oma, als sie dement war und ich fragte sie, hey Oma, wie läuft es mit dem Treppensteigen? Kommst du noch ins Schlafzimmer? Und sie sagt, naja, ist ein bisschen langsam, aber ich habe ja Zeit. Und meine Tante sitzt daneben und sagte, Oma, du schläfst doch schon seit 6 Monaten hier unten. Und sie dreht sich zu meiner Tante und sagt, naja, man lernt nie aus.
Ja, meine Oma sagt auch mal, man wird alt wie eine Kuh und lernt immer noch dazu.
Also, ja, mega gut. Man muss das nur mit Humor nehmen.
Genau, sehr gut.
Ja, in diesem Sinne, mein Frühstück wird kalt. Wir haben 44 Minuten und
wenn
du noch was hast, dann können wir es noch schnell durchpeitschen, ansonsten würde ich mich für heute verabschieden.
Ich würde dir noch schnell einen Fail der Woche erzählen.
Ja.
Den hast du nicht mitbekommen, und der hat dich aber betroffen.
Oh. Jetzt habe ich ein bisschen Angst.
Ja, ich habe es geregelt mittlerweile. Es war aber deutlich mehr Aufwand wie gedacht. Und zwar, wir hosten ja unseren Podcast über Podigy.
Ja, richtig, richtig, richtig.
So, und da haben wir Freiminuten. Also wir müssen quasi jede Minute, die wir bezahlen, die wir sprechen, die muss encoded werden, und das kostet Geld.
Ja.
So, und jetzt haben wir Freiminuten, aber ich mache ja relativ viele Podcasts. Das heißt, diese Freiminuten den Monat waren aufgebraucht, und da muss man eine extra Stunde dazu kaufen.
Ja.
So eine extra Stunde kostet halt Satz X. Jetzt musste ich, um einen Podcast hochzuladen, noch eine Stunde dazu kaufen und saß auf meiner Terrasse. Ich hatte das alles schon hochgeladen, musste nur noch auf Veröffentlichen drücken. Und habe dann auf dem Handy, bin auf diese Website, wollte eine Stunde kaufen. Und ja, habe das dann quasi bestätigt. Kriege ich dann eine Mail von Podigy, wo drin steht, die 15.000 Euro werden jetzt von meinem Konto abgebucht. Jetzt habe ich halt leider nicht eine Stunde, ja? Sondern 11.111 Stunden gekauft.
Ja, cool.
Hatte zur Folge, dass kurzzeitig unser Podigy-Konto gesperrt war. Wir konnten nichts hochladen, wir konnten nichts machen.
Ja.
Und da war, wenn dieses Geld nicht innerhalb von der nächsten 7 Tagen vom Konto abgebucht werden kann, dann werden alle Podcasts, die wir gemacht haben, gelöscht und das Konto geschlossen.
Okay, cool. Ja.
So, das Problem war, das Geld konnte nicht abgebucht werden, weil ich hatte jetzt nicht so viel Geld auf meinem Konto. Ja, das heißt, irgendwo hat die Sparkasse gesagt, nö, und Podigy hat gesagt, doch. Und irgendwo da drin waren wir gefangen, und ich habe 1000 E-Mails hin und her geschrieben und habe versucht, die anzurufen und alles Mögliche, um das irgendwie wieder freizuschalten, um die Podcasts hochzuladen und nicht komplett gelöscht zu werden.
Geil. Ich bin froh, dass du es geschafft hast.
Ja, herzlich willkommen zur Single Tracks and Single Mold Episode
Neugeboren. Episode Neugeboren.
Ja, ich habe kurz doof geschaut.
Ey, glaube ich.
Auf alle Fälle.
Glaube ich sofort.
Aber Podigy hat's möglich gemacht, dass wir hier immer noch senden können.
Danke, Podigy. Ey, Grüße gehen raus. Echt.
Grüße gehen auch
raus an Tobi, der ein kleiner Tollpatsch ist, aber es dann doch irgendwie immer wieder hinbekommt.
Alright, in diesem Sinne.
Das war mein Festchen. Kommt gut in die Woche. Genießt den Montag. Ihr wisst, heute ist es nochmal warm. Und am Dienstag wird schon wieder schlecht Wetter. Also, am Montag nochmal genießen, um genug Energie zu tanken, um durch das schlechte Wetter zu kommen. Und bleibt tapfer, denn ich bin mir sicher, wir werden dieses Jahr einen ganz normalen, schönen, warmen, wechselreichen Sommer haben.
Wollen wir hoffen, ja.
Gehe ich mal. Ich bin überzeugt. Wir ziehen durch.
In diesem Sinne,
Tobi,
dank dir,
danke.
Dank euch und tschüss.
Tschüss.